Bahia O von HU und lasst uns weiter shoppen.
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your grief and simply live the moment and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 12 der zweiten Staffel. Heute ist Samstag, der 26.11. Es ist 11.43 Uhr. Warum kommt am Samstag schon eine Folge von Strandkorbgedöns? Weil Thilo und ich uns vorgenommen haben, morgen eine neue Folge zum Thema Comics aufzunehmen. Deswegen, ich hoffe, das klappt. Falls noch irgendwas dazwischen kommt, kommt aber die neue Spezialfolge für die, die es interessiert und die sich für Comics interessieren, in Kürze. Ich habe tatsächlich wieder einen neuen Tabak ausprobiert, davon will ich als erstes berichten. Das ist der Bahia O von HU. Früher hieß der Bahia Orange. Orange darf ein Tabak ja nicht heißen, deswegen heißt der jetzt Bahia O. Und der soll laut Tobacco Reviews aromatisiert sein mit Kakaoschokolade, Nüsse, Bohnen und Orange. Laut Cigar World ist es Bitterorange, Schokolade und Nuss. Ich kann in dem Tabak definitiv Schokolade herausschmecken. Und zwar sowas wie Zartbitterschokolade, dunkle Schokolade. Jetzt nicht sehr bittere, aber dunkle Schokolade. Ganz ähnlich wie bei dem Violasen 2021, so diese schokoladige Note, die ich unter den Aromaten immer noch am meisten mag. Also schokoladige, karamellige, vielleicht auch vanillige Aromen mag ich bei Aromaten noch ganz gerne. Ihr wisst ja, Aromaten mit Fruchtaroma sind normalerweise nicht mein Ding. Aber diese Bitterorange, und ich finde auch Bitterorange trifft es besser als Orange, wie auf Tobacco Reviews genannt, die gefällt mir ganz gut, weil sie sich sehr gut mit dieser Zartbitternote ergänzt. Und es ist allerdings so, wie bei allen Aromaten, diese Aromen sind am Anfang des Pfeifenkopfes noch sehr deutlich und sehr vollmundig wahrzunehmen, nehmen aber im Verlauf des Kopfes immer mehr ab und werden immer undifferenzierter und chemischer, sodass das letzte Drittel nicht mehr so die große Freude ist. Aber das kenne ich ja von Aromaten, das bin ich ja gewohnt. Ich finde ihn aber sehr, sehr lecker. Die enthaltenen Tabake sind Black Cavendish und Virginia. Was ich interessant finde, ist, dass sowohl Tobacco Reviews als auch Cigar World hier offensichtlich den falschen Schnitt angibt. Oder ich habe vielleicht eine andere Charge erwischt, weil bei Tobacco Reviews steht, es wäre ein Ribbon Cut. Und bei Cigar World steht, es wäre eine Mixture. Also aus meiner Sicht ist das ein Broken Flake. Wer von euch den Tabak hat, kann es vielleicht nachvollziehen. Was ich meine, also wenn man den aufmacht, es sieht wirklich eindeutig aus wie ein Broken Flake. Wie ein Flake, der so ein bisschen aufgerubbelt wurde, aber nur so ein bisschen. Ribbon Cut kann ich nicht nachvollziehen, Mixture kann ich auch nicht nachvollziehen. Broken Flake mag ich sehr gerne. Der Tabak ist relativ feucht, man kann ihn aber direkt aus der Dose rauchen, dann ist es allerdings ein bisschen mit Nachzünden und Arbeit verbunden. Deswegen würde ich ihn vielleicht noch ein bisschen trocknen vorher, entweder die Dose mal über Nacht offen lassen oder jeweils eine Portion vorher ein, zwei Stunden rauslegen zum Trocknen. Oder vielleicht auch drei oder vier, es kann nichts schaden. Also ich denke, das geht. Kann man gut vier Stunden trocknen und wie gesagt, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, wie ich das so oft gehört habe, dass Aromaten ihr Aroma verlieren würde, wenn der Tabak zu trocken wird, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde immer nur, er ist dann leichter zu rauchen und weniger zickig beim Abbrennen, weniger feucht und wird nicht so schnell heiß, blubbert nicht, hat also für mich eigentlich nur Vorteile, den ordentlich zu trocknen vorher. Die Stärke wird bei Tobacco Reviews als mild bis medium beschrieben, beziehungsweise mild, Komma, mild bis medium. Das empfinde ich tatsächlich anders. Ich finde, der hat schon, obwohl es nur Virginia und Black Cavendish ist, eine gewisse Nikotinstärke. merke ich immer daran, dass ich, wenn ich die Pfeife rauche und dann zwischendurch schlucke oder was trinke, dass es so ein bisschen im Kehlkopfbereich kratzt. Das ist das Gefühl, das typische Gefühl von nikotinreichem Tabak. Und das habe ich hier. Ich würde ihn eher als Medium einstufen. Tatsächlich. Nicht stark, das wäre übertrieben. Aber Medium kommt schon hin. Das ist sicherlich keine Nikotinbombe, ja, aber unter den Aromaten schon relativ kräftig. Vom Tabakgeschmack kommt nicht ganz so viel rüber, muss ich sagen. Also Virginia, klar, als Basis, den kann man so ein bisschen wahrnehmen. Aber dass der Tabak irgendwie in den Vordergrund kommt, ist eher nicht der Fall. Es ist schon ein sehr klarer Aromat. Und wenn ich ihn mit einem Essen vergleichen würde, dann fällt mir eigentlich nur tatsächlich so Zartbitterschokolade mit Orangenaroma ein, weil genau so schmeckt der Tabak und das ist auch genau die Speise, mit der ich ihn vergleichen würde, weil ich auch nicht jeden Tag Schokolade mit Orangenaroma esse, aber das ab und zu ganz lecker finde. Ich könnte auch ein paar Tage lang jeden Abend Schokolade mit Orangenaroma essen. Insofern werde ich auch diesen Tabak wahrscheinlich innerhalb von ein paar Wochen jetzt auch leer machen. Ich werde auch demnächst wegfahren, beruflich, da werde ich ihn mitnehmen, weil ich rauche immer ganz gerne, wenn ich unter Leuten bin, Aromaten, weil die anderen sich immer freuen, wenn man so Aromaten raucht, weil das gut riecht und für die anderen sehr angenehm ist. Ist, glaube ich, angenehmer, als wenn man so eine Latakia-Bombe unter Menschen raucht. Ja, so viel zu dem Tabak. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Insgesamt ein sehr schöner Aromat. Ein Aromat, der mir gut gefällt, den ich öfter rauchen kann. Aber jetzt auch nicht weltbewegend, überraschend, besonders gut. Sondern einfach ein schöner Aromat. Ja, und jetzt habe ich das Feedback bekommen zu dem letzten Video, zu der letzten Podcast-Folge, dass diese Shopping-Tour sehr gut angekommen ist. Das scheint euch Spaß gemacht zu haben, da mitzugucken. Während ich da meine Bestellung für Anfang 2023 zusammenstelle. Und damit werden wir heute auch weitermachen. Und das letzte Mal haben wir aufgehört bei den DTM-Tabaken. Und jetzt sind wir bei Faun. Und der erste Faun-Tabak ist der Faun Pfeifentabak 150 Jahre Jubiläumsedition 100 Gramm. Im Beutel. Habe ich mir noch nie angeguckt, ist also jetzt gerade das erste Mal, dass ich da reinschaue. Beziehungsweise habe ich natürlich vor ein paar Minuten schon mal reingeschaut. Und interessant ist, dass es wohl ein dänischer Tabak ist, also ein aromatisierter Tabak. Unter Aromatisierung bei Cigarworld steht fruchtig, das schreckt mich ja immer erstmal so ein bisschen ab. Aber die enthaltenen Rohtabake sind Virginia, Black Cavendish, bis hierhin noch alles völlig normal. Perique und Kentucky. Ein Aromat mit Perique und Kentucky. Das ist spannend. Das hat man selten. Schauen wir doch mal in die Beschreibung. Anlässlich des 150. Firmenjubiläums beschert Faun seine Kunden mit einem besonderen Geschenk. Ein extrem weicher und angenehmer Pfeifentabak mit einem unaufdringlichen Fruchtflavor. Selbstverständlich in der gewohnten erstklassigen Qualität, für die der Name Faun steht. Naja gut, das ist nicht sehr ergiebig, diese Beschreibung. Fruchtflavor, ja. Also das, da habe ich gleich wieder Angst, dass es so Kaugummi-Aroma ist. Wenn es noch nicht mal differenziert dargestellt werden kann, nach welcher Frucht dieser Tabak schmecken soll, dann werde ich doch etwas misstrauisch. Also schauen wir doch mal bei Tobacco Reviews, was die zu dem Faun 150 Jahre Jubiläumsedition sagen. Jo, da gibt es eine ganze Menge auf Tobacco Reviews. Hier ist er. Faun TAB 150 Jubiläum. Das wird er sein. Virginia based. Fruit Citrus steht hier als Flavoring. Frucht und Citrus. Ich weiß nicht. Das macht mich misstrauisch. Ich hätte es reizend und interessant gefunden, mal einen Aromaten mit Perique und Kentucky zu probieren, aber Frucht, Zitrus als Aroma, das schreckt mich so sehr ab, dass wir doch zum nächsten Tabak weitergehen. Also, kein Jubiläumstabak für mich. Es gibt es auch nochmal in der 50-Gramm-Dose, sehe ich gerade. Ja, das wäre dann schon eher ein Versuch wert. Nee, nicht bei dieser Bestellung. Irgendwann vielleicht, aber nicht jetzt. Und dann kommt hier die ganzen Auenland-Tabak, die ich ja kenne. Auenland, The Shire, nein, definitiv nicht mein Ding. Habe ich probiert. Kaugummi, Virginia Burley, Black Cavendish mit Kaugummi-Aroma, ist nicht mein Ding. Broken Flake, ganz andere Sache, ein sehr, sehr guter Tabak, wunderbarer Broken Flake mit Virginia und Burley. Und ich glaube, ich muss gerade nochmal reingucken, ich weiß gar nicht mehr, was genau alles drin ist, aber ja, Virginia Burley, auch Perique und Kentucky, genau. Also das ist eine sehr, sehr leckere Mischung, der Broken Flake. Der sticht unter den Auenland-Tabaken, finde ich, total heraus. Und den habe ich mit Genuss zu Ende geraucht, aber den kenne ich eben schon. Deswegen werde ich den nicht nochmal bestellen. Habe ich auch hier schon mal vorgestellt. Die Evening Mixture, die habe ich sogar hier. Das ist einer der wenigen Aromaten, die mir tatsächlich gut schmecken, obwohl sie eine leicht fruchtige Aromatisierung haben. Aber hier steht auch unter Infos und Fakten bei Cigarworld Aromatisierung nussig. Das stimmt auch, das ist eher nussig als fruchtig, aber er soll ja nach Ananas schmecken. Also steht in der Beschreibung, verströmt dieser Blend den Duft von Ananas, zart unterlegt mit einem Walnussaroma. Ich weiß nicht, ich kann weder Ananas noch Walnuss bei diesem Tabak rausschmecken. Er ist einfach insgesamt ganz angenehm. Er ist so ein dänischer Tabak, aber sehr schwer zu differenzieren, was es eigentlich genau für eine Aromatisierung ist. Aber sie ist gut. Es ist ein guter Däne. Und es ist einer der wenigen Aromaten, die ich noch im Regal habe und jetzt nicht weggegeben habe, als ich neulich mal ordentlich aufgeräumt habe, weil ich den vielleicht hin und wieder doch mal wieder rauchen will. Aber den habe ich eben schon, also brauche er nicht in den Warenkorb. Gehen wir weiter zum nächsten. Das wäre dann die Midnight Mixture. Und die Midnight Mixture hatte ich noch nie, aber die spricht mich auch relativ wenig an, weil wenn ich lese Infos und Fakten, Aromatisierung fruchtig und Typ Hocharomat, dann bin ich raus. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Das war's. Nächster Tabak, Morning Mixture. Ja, so ähnlich wie die Evening Mixture auch ein ganz leckerer Aromat, der so in Richtung Kaffee Cappuccino geht. Mild, dänisch, rund. Habe ich hier, habe ich auch schon mal drüber erzählt. Gut, muss nicht in den Warenkorb. Die Sunset Mixture, da gibt es ein gutes Video von Eagle Pipe zu, habe ich mal probiert. Ist durchaus interessant, aber nichts, was ich besitzen möchte. Ich hatte ihn als Probe und das hat mir eigentlich gereicht. Das ist also auch Virginia Burley Black Cavendish und fruchtig aromatisiert. Und der hat so ein bisschen dieses und diese Spezialität, dass er mit Kiefernharz aromatisiert ist, dezent. Das schmeckt man aber nur sehr wenig raus, finde ich. Kandierte Orange und Honig schon eher, aber Kiefernharz nur sehr, sehr, ja, mild am Rande wahrzunehmen. Also wie gesagt, ich hatte ihn als Probe, ich fand ihn ganz okay, aber ich möchte mir keine Dose davon kaufen. Gehen wir weiter zum nächsten. Bavarian Blend, der sagt mir jetzt noch gar nichts, den habe ich mir noch nie genauer angeguckt. Vielleicht liegt es daran, dass diese blauen Dosen von Pfauen irgendwie nicht besonders optisch ansprechend sind und ich deswegen immer so einfach drüber gescrollt habe und gar nicht näher reingeschaut habe. Aber jetzt bei dieser Shoppingtour wollen wir ja sehr genau gucken. Also der Bavarian Blend. Fangen wir wieder an mit Infos und Fakten. Aromatisierung vanillig, Typ dänisch, enthaltene Rottabake, Virginia, Black Cavendish. Beschreibung, eine ausgewogene Mixture aus hohem Anteil von vollmundigem Black Cavendish und natürlichem süßem Virginia, angereichert mit der Aromavielfalt von Hopfen. Oh, Hopfen. Das ist ja interessant, vielleicht deswegen Bavarian Blend. Malz und Vanille. Das ist ja schon interessant. Also von der Richtung der Aromatisierung her könnte er tatsächlich ganz interessant sein. Aber ich glaube, die Beschreibung verspricht mehr, als man dann nachher beim Rauchen wirklich erlebt. Ich würde da mal drüber hinweggehen und zum nächsten gucken. Crunchy Blend, ehemals Mellow Nut Tab 7. Crunchy Blend, interessanter Name für einen Tabak. Infos und Fakten, Aromatisierung fruchtig, Typ dänisch. Virginia Burley Black Cavendish. Machen wir es kurz. Gehen wir zum nächsten. Brauchen wir gar nicht weiterlesen. Ist aber schon interessant, dass er Crunchy Blend heißt, weil wie kann ein Tabak crunchy sein? Es sei denn, man lässt ihn so lange trocknen, dass er crunchy wird, wenn man ihn anfasst, dass er zerbröselt. Na gut, okay, Spaß beiseite. Crusted Blend Nummer 6. Crusted Blend. Infos und Fakten. Aromatisierung nussig, Typ dänisch. Virginia Burley, Black Cavendish. Mal gucken, was in der Beschreibung steht. Freunde der Tabaker aus dem Hause Faun können sich freuen. Zur diesjährigen Intertabak 2019, das ist schon ein bisschen her, hat der deutsche Pfeifenhersteller einen neuen, wunderbar weichen Tabak vorgestellt. Der neue Crusted Blend besteht aus Black Cavendish, sanftem Burley und verschiedenen Virginias. Ja, ist eine schöne Umschreibung für eine ganz normale Standard-Aromatenmischung Virginia Burley Black Cavendish. Er wird abgerundet mit Aromen von Vanille, Nuss und Crème Brûlée. Eine interessante Entdeckung für Freunde von Nussaromen. Mhm, den zweiten Absatz lasse ich mal weg. Ja, könnte interessant sein. Aber wenn ich jetzt alle Aromaten bestellen will, die in die Richtung nussig oder karamellig oder schokoladig gehen, dann werde ich den Einkaufswagen sehr voll kriegen. Deswegen überspringe ich das hier auch mal und gehe weiter zum nächsten. Der English Blend. Ehemals English Blend und Vanilla Tab 22. English Blend, würde ich jetzt mal erwarten, ist nicht aromatisiert. Aber Vanille irritiert mich schon mal. Infos und Fakten. Aromatisierung vanillig. Typ Hybrid. Enthaltene Rottabak Virginia Burley Black Cavendish Latakia. Ach ja. Ein Undercover Hybrid Tabak, der völlig unter dem Radar läuft offensichtlich. Habe ich noch nie was von gehört. Der English Blend von Faun. Ein Hybrid Tabak. Also ich habe ja noch eine ganze Menge Hybrid Tabake da, nämlich diese ganzen HU Tabake, die da letztes Jahr rausgekommen sind oder Anfang des Jahres, ich weiß es gar nicht mehr. Die habe ich alle noch nicht probiert, die werde ich erstmal probieren und schauen, ob mir diese Hybrid-Geschichte gefällt. Alles, was ich bisher in Hybrid hatte, hat mir nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Bis auf den Plum Cake von McBaren, wo aber der Latakia eigentlich so gut wie gar nicht zu schmecken ist. Also ich hatte mal einmal diesen Pink Villa von Tabak Benton, also von Pipe Republic, den fand ich überhaupt nicht gut. Das war gar nicht mein Ding. Deswegen werde ich den hier auch erstmal überspringen. Aber English Blend hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der aromatisiert ist und schon gar nicht mit Vanille. Dann hätte ich eher an sowas wie Lakeland gedacht, weil English mit Vanille, das passt irgendwie nicht, finde ich, von der Bezeichnung her. Okay, gehen wir weiter. Grandpa's Blend. Von dem habe ich jetzt öfter was gehört. Da stand öfter mal was auf Facebook in irgendwelchen Gruppen, in verschiedenen Gruppen, dass der gut sein soll. Grandpa's Blend. Infos und Fakten, Aromatisierung karamellig, Typ dänisch. Virginia Black Cavendish. Beschreibung, eine Mischung aus verschiedenen Virginia-Tabak und Black Cavendish-Mixture-Schnitt, abgerundet mit dem Aroma der Tonka-Bohne und Vanille, sowie einer leichten Note von Karamell. Tatsächlich interessant. Tonka-Bohne und Vanille. Vielleicht wird das der eine Tabak, den ich mir von Faun bestelle. Der hat bestimmt eine unheimlich leckere Raumnote, könnte ich mir vorstellen. Ja, hier steht auch Raumnote angenehmer, steht ja bei allen Aromaten. Ich habe noch den 1792 Flake von Samuel Gareth. Der ist auch mit Tonkabohne aromatisiert. Den werde ich irgendwann erstmal probieren und wenn der mir gut schmeckt, weil ich kann Tonkabohne noch gar nicht so richtig visualisieren bzw. olfaktorisieren, also imaginieren, nach was das schmeckt. Ich kann Tonkabohne gar nicht zuordnen. Deswegen lasse ich das erstmal. Ich würde erstmal gerne wissen, wie Tonkabohne überhaupt schmeckt, bevor ich mich jetzt an diesen Tabak wage. Also, zurück, nächster Tabak. Hawaii. Da kriege ich schon gleich irgendwie Angst vor. Das ist bestimmt sehr ananasig, kokosnussartig. Das mag ich überhaupt nicht als Aromen. Das ist bestimmt aromatisiert. Fruchtige Aromatisierung, Typ Hocharomat. Ah. Beschreibung. Ich lese mal nur die Aromatisierung. Abgerundet wird er mit einem Orangenaroma, das mit feinen Noten von Bitterschokolade und Vanille ergänzt wird. Naja, Orange, Bitterschokolade und Vanille. Ja, vielleicht geht das so in die Richtung von dem, den ich heute vorgestellt habe, von dem Bahia O. Der heißt ja auch Schokolade und Bitterorange. Hier ist es Orange und Bitterschokolade. Ja, nee, also allein die Dose, dieses Hawaii-Bild da schreckt mich irgendwie ab. Ich weiß nicht, warum. Ich befürchte, dass er sehr zugekleistert ist mit chemischen Aromastoffen. Deswegen lasse ich den mal lieber weg. Himalaya, Tab 9. Himalaya Blend. Infos und Fakten. Aromatisierung fruchtig, Typ Dänisch, Virginia Black Cavendish. Nächster. Italian Blend, ehemals Horst Lichter Kollektion. Espresso-Tabak. Also Kaffee ist tatsächlich eine Aromatenrichtung, die ich sehr interessant finde. Ich kenne ja ein paar, den Pfeifenhuber, Nobleman's Mixture, der auch nach Kaffee schmeckt, Kaffee und Vanille, den fand ich sehr, sehr gut. Schauen wir mal. Aromatisierung karamellig. Beschreibung. Italian Blend ist eine mild cremige Sorte mittlerer Stärke, die eine volle, jedoch nicht zu dominante Note von süßlichem Espresso besitzt. Ist durchaus interessant. Durchaus interessant. Gibt es davon vielleicht eine Probe? Kostenlose Probe bestellen. Das ist doch gut. Das mache ich. Die lege ich mir mal in den Warenkorb. Bei Frauen bin ich immer so ein bisschen misstrauisch, weil ich Sorge habe, dass doch sehr, sehr viel chemische Aromen drin sind und man vom Tabak so gar nichts mehr schmeckt. Aber als Probe ist es mal ganz nett. Dann haben wir den Lounge Blend Nummer 1. Lounge Blend. Infos und Fakten. Aromatisierung fruchtig, Typ Dänisch. Virginia Burley Black Cavendish. Immer wieder dasselbe. Pflaume, Vanille und Rum steht in der Beschreibung. Wertvolles Aroma von Pflaume, Vanille und Rum. Also wertvoll. Interessant. Ja, nee, Pflaume, Vanille und Rum klingt nicht ansprechend für mich. Weiter. Oxford Blend. Ehemals Earl Grey. Wird der wohl nach Bergamotte schmecken? Infos und Fakten. Aromatisierung floral. Aha. Interessant. Typ Dänisch. Virginia Burley Black Cavendish. Beschreibung. Dieser Luxusblend ist sorgsam aus Broken Flake, Black Cavendish, diversem Virginia Blattgut sowie Burley komponiert. Wieder eine sehr blumige Umschreibung einer Standard Virginia Burley Black Cavendish Mischung. Der finessenreiche und frische Geschmack wurde durch die beliebte Bergamotte erzielt, die auch dem gleichnamigen Tee sein Aroma verleiht. Ich habe ja von einem Freund einen Bergamotte-Tabak, also einen mit Bergamotte aromatisierten Tabak geschenkt bekommen. Und ich sag mal so, ich fand das ganz interessant, aber der Tabak ist das Gegenteil von einem All-Day für mich. Der ist eher so ein Einmal-im-Jahr-Tabak. Also interessant, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, naja, einmal im Jahr ist vielleicht übertrieben, aber so einmal im Monat. Also ich bin froh, dass ich ihn habe und ich rauche ihn auch ganz gern mal so als besonderes Erlebnis, aber er ist jetzt nicht so der All-Day-Tabak, der einfach lecker ist und den man jederzeit rauchen kann. Insofern halte ich hier von Black, von Bergamotte auch nochmal ein bisschen Abstand. Okay. Piemont Blend, ehemals Horst Lichter Kollektion Rotweintabak. Infos und Fakten. Ja, interessant. Aromatisierung fruchtig. Enthalten Rottabake Virginia Burley Black Cavendish. Standard. Typ Hybrid. Steht bei Cigar World. Warum soll das ein Hybrid sein, wenn da kein Latakia drin ist? Beschreibung. Dieser Blend von mildem Aroma gepaart mit einem der geschmacklich komplexesten Genussmittel überhaupt besitzt eine einzigartige, leicht süßliche Rotwein-Nuance und dürfte auch für fortgeschrittene Pfeifenraucher eine interessante Erfahrung darstellen. Ja, ich möchte keine interessante Erfahrung. Ich möchte eher was Leckeres. Nein, kein Rotwein im Tabak. Kann ich mir nicht gut vorstellen. Red Blend Nummer 4. Wieder zuerst Infos und Fakten. Vanillig, Virginia Black Cavendish, Hocharomat. Nein. Warum heißt er dann Red Blend? Ach so, hier steht noch in der Beschreibung: fruchtig frischer Rauchgenuss durch Aromen von reifer Weintraube, Kirsche und Bourbon Vanille. Nee, das lassen wir mal lieber. Dann haben wir als nächstes den Sparkling Blend. Übrigens immer die gleiche Dose, immer dieser blaue Untergrund mit weißer Schrift drauf. Auch hier Sparkling Blend. Ehemals Strawberry and Champagne. Also Champagner. Vielleicht deswegen Sparkling, weil er nach Champagner schmeckt. Da muss ich mal als erstes die Beschreibung lesen. Das ist ganz spannend. Erdbeere in Champagner. Das steht für Luxus und Verführung. Ich überspringe mal ein bisschen was. Ja, viele schöne Worte. Aber letztlich ist das Aroma wohl Erdbeer und Champagner. Fruchtige Aromatisierung, Typ Hocharomat. Also Faun und ich werden langfristig nicht wirklich enge Freunde, muss ich immer wieder feststellen. Dann kommt die Tradition Nummer 2. Das ist übrigens so ein Phänomen, das ich sehr interessant finde. Ich habe immer mal wieder auf Cigar World geguckt nach diesem Tradition Nummer 1, weil der ja so ein bisschen herausgestochen hat aus den anderen Tabaken und war aber nie irgendwie besonders interessiert dran. Und dann ist es ja irgendwie passiert, dass der vergriffen war und nicht mehr verfügbar war. Und dann plötzlich ist der so begehrt geworden. Da sieht man mal wieder, dass die Sachen, die man nicht so einfach bekommt, dass die ein besonderes Begehren wecken bei den Käufern offensichtlich. Aber das ist ja jetzt nicht der Tradition Nummer 1, sondern die Nummer 2. Und gucken wir wieder bei Infos und Fakten. Eine Beschreibung gibt es gar nicht, es gibt nur Infos und Fakten. Aromatisierung fruchtig, Typ Virginia, enthaltene Rottabake, Virginia Burley Perique. Ja, ein Aromat mit Perique ist interessant. Aber die fruchtige Aromatisierung schreckt mich wie immer ab. Weiter. Also, und ich werde ihn auch nicht kaufen, nur weil es die Tradition Nummer 2 ist und er so heißt und er vielleicht irgendwann nicht mehr verfügbar ist und hier schon wieder steht, Verkaufsmenge limitiert auf 2 Stück. Auf den Zug springe ich nicht mit auf. Also diesen Hype um irgendwelche Tabake, die es seltener gibt, den mache ich nicht mehr mit. Trüllerie, 50 Gramm Dose. Trüllerie TABTR. Schauen wir mal, Infos und Fakten. Nicht aromatisiert, enthalten Rohtabake, Virginia. Fertig, Virginia, sonst nichts. Da würde ich gerne mal die Beschreibung lesen. Beim Öffnen der Dose riecht man vorwiegend tabakechte Aromen. Er duftet dennoch sehr profiliert nach frischem saftigen Heu, wie eine gerade gemähte Kräuterwiese. Das Tabakbild ist ebenfalls vielversprechend. Neben lockeren Schleifen hellen Virginias findet sich da auch ein großer Anteil grob gebrochenen Flakes. Dennoch lässt sich der Tabak einfach stopfen. Ja, als ob es einen Tabak gibt, der sich nicht... Ja, gibt Tabake, die sich nicht einfach stopfen lassen, nämlich alle von Samuel Gareth. Aber warum sollte er sich auch nicht einfach stopfen lassen? Also, das finde ich immer so, wenn das bei Tabaken dabei steht, lässt sich leicht stopfen. Also, naja. Klar, ein Flake muss man entweder aufrubbeln oder knicken und falten, aber eine Mixture oder ein Ribbon Cut lassen sich doch immer einfach stopfen. Was soll da dran schwer sein? Hier steht Loose Cut. Naja. Egal, ich lese mal weiter. Aufgrund der optimalen Feuchtigkeit ist auch das Anzünden ein Kinderspiel. Die optimale Feuchtigkeit kann ich mir selbst einstellen. Sofort fühlt man sich auf die oben erwähnte frisch gemähte Kräuterwiese versetzt. Der Faun-Trüllerie trägt viel Süße in sich. Erinnert aber nicht an etwas vom Dessertbuffet, sondern an Sommer, Sommer, Sommer. Die verschiedenen Tabake sorgen für Abwechslung im Rauchverlauf und das stets präsente, aber nur als Unterstützung zu verstehende Casing, also doch Casing, na gut, aber jeder Tabak ist irgendwie gecased, macht den Trüllerie zu einem ganz besonderen Genuss, ein milder Blend für unbeschwerte Momente. Ach, ich weiß nicht. Insgesamt kann es mich nicht so ganz überzeugen, was hier steht. Jetzt kommt der Virginia Flake. Es könnte sein, dass es einfach ein Virginia Flake ist. Wir wollen mal gucken. Infos und Fakten. Schnitt Flake. Aromatisierung fruchtig. Und in der Beschreibung sticht einem sofort ins Auge fettgedruckt Haselnuss, Vanille und Mandel. Ja, könnte lecker sein. Also so Virginia Flakes, die aromatisiert sind, sind schon oft ganz interessant. Also ich hatte ja mal von Peter Heinrichs diesen Reserve Cru Nummer, ich glaube 1 war das, mit Karamell aromatisierte Virginia Flake, der war sehr lecker. Der Golden Flake von Pfeifenhuber ist sehr lecker. Der Orlik Golden Flake, weißt du so, Olden Golic Sliced. Jetzt bin ich völlig durcheinander. Orlik Golden Sliced, Entschuldigung. Der ist ja auch letztlich mit ein bisschen Orange aromatisiert. Und auch ein Virginia Flake, auch sehr lecker. Ja, Haselnuss, Vanille und Mandel auf einem Virginia Flake. Ich glaube, den mache ich mal in den Warenkorb. Rausnehmen kann ich ihn immer noch. Ach, es gibt noch eine Probe davon. Dann nehmen wir wieder eine Probe. Das ist gut. Gut. Weiter geht's. Zeppelin. Zeppelin. Infos und Fakten. Aromatisierung. Honigartig. Interessanterweise Typ holländisch. Was heißt holländisch? Dänisch kenne ich, Englisch kenne ich. Hocharomat kenne ich, also deutsch im weitesten Sinne. Aber holländisch? Amerikanisch kenne ich auch noch, aber holländisch ist schon sehr interessant. Habe ich erst auch noch nie gehört. Virginia Black Cavendish Latakia Kentucky. Aha. Und honigartig aromatisiert? Müsste das dann nicht ein Hybrid sein? Beschreibung lesen. Unter dem Namen Zeppelin vertreibt Pfauen eine Pfeife, die sich durch ihren außergewöhnlichen röhrenförmigen Korpus von herkömmlichen Modellen abhebt. Ja, die kenne ich. Dieselbe Bezeichnung gilt nun auch für eine Tabakmischung, die nicht minder extravagant daherkommt. Knapp zusammenfassend könnte man Zeppelin Smooth and Cool. Was heißt jetzt Smooth and Cool? Wo kommt das her? Als sehr mild und herb männlich umschreiben. Doch ein solch lakonisches Urteil würde der Komplexität nicht gerecht. Besteht diese Melange doch aus nicht weniger als 5 unterschiedlichen Sorten. Neben Black Cavendish, Kentucky und Latakia zählen auch Old Belt Virginia und Carolina Bright zu seinen Zutaten. So ergibt sich ein vielfältiger Geschmack, der sich nur schwer einordnen lässt. Manche fühlen sich vielleicht an Nuss oder auch an Pflaume erinnert, doch einer klaren Zuweisung entzieht sich der Zeppelin Smooth and Cool. Entzieht sich der Zeppelin Smooth and Cool. Da hilft nur probieren. Ja, man kann eine Probe bestellen. Dann tun wir das doch. Genau, eine Probe vom Zeppelin. Und damit wären wir mit den Pfauentabaken durch. Weiter geht's zur nächsten Marke. Wir machen heute noch Peterson. Samuel Gavitt werden wir überspringen, weil davon habe ich sowieso alles, was irgendwie in Deutschland noch verfügbar war, hier. Kann ich euch irgendwann was zu erzählen, aber nicht jetzt. Und Danske Club habe ich mich noch nie mit beschäftigt, aber da freue ich mich drauf, mir das mal genauer anzugucken. Aber die beiden machen wir heute noch, Peterson und Danske Club. Peterson Pfeifentabak. Da kenne ich das meiste schon, kann ich gleich sagen. Wir haben hier also den 3 Years Cask Aged English Mixture 50 Gramm Dose. Habe ich schon ganz am Anfang dieses Podcasts mal vorgestellt. Ist durchaus ein ganz leckerer Blend. So wenig aromatisiert, dass man das Aroma so gut wie nicht schmeckt. Und besteht aus, ich gucke nochmal gerade rein, Virginia, Black Cavendish und Perique. Honigartige Aromatisierung, Typ dänisch, das würde ich nicht unterschreiben. Das ist nicht dänisch. Also der ist so wenig aromatisiert. In meiner Erinnerung, da trifft das Wort dänisch nicht zu. Der ist ganz okay, aber den werde ich nicht nochmal kaufen. Und so weiter geht's. Dann gibt's den gleichen nochmal als Virginia Mixture. Den habe ich noch nicht probiert. Auch 3 Years Cask Aged als Virginia Mixture. Mal schauen, was da nochmal alles steht. Bei Infos und Fakten steht da honigartig aromatisiert, enthalten Rohtabake, Virginia und Black Cavendish. Verschiedene hochwertige Virginia-Tabak mit hohem Zuckeranteil und natürlicher Süße wurden zusammen mit einer kleinen Portion Black Cavendish mindestens 3 Jahre in alten Eichenfässern gereift. Der Tabak wird abgerundet mit einer feinen Aromatisierung mit Rum, der aus der prämierten dänischen Brennerei Braunstein stammt. Resultat ist ein mildwürziges Raucherlebnis, das sowohl dem Virginia-Freund als auch dem Liebhaber klassischer dänischer Tabake natürlichen Typs zusagen wird. Hier spielt eindeutig der Virginia und seine Reifung die Hauptrolle. Ja, ich fand den grünen, also die English Mixture, nicht so überragend, dass es mich jetzt reizt, diese Variante davon auch noch auszuprobieren. Das lasse ich mal weg. Dann der Aran 40 Gramm Pouch. Das ist so, glaube ich, ein aromatisierter Tabak, der dadurch ein bisschen raussticht aus den Tabaken von Peterson. Da steht unter Infos und Fakten Virginia Black Cavendish, Aromatisierung vanillig, Typ Hocharomat. Und in der Beschreibung steht, ein Hauch von Vanille und Blüten wurde hinzugefügt, um einen irischen und aromatischen Tabak zu gewährleisten. Ach so, der hatte so ein bisschen was Florales noch. Das ist ja schon interessant. Ja. Will ich den? Nein, ich will ihn nicht. Dann kommen wir zu einem Klassiker, den ich sehr gut kenne schon, aber den ich hier noch nie besprochen habe, den ich aber von früher noch kenne, als es ihn noch von Dunhill gab, nämlich die Deluxe Navy Rolls. Das ist ein Virginia Perique, das weiß ich auswendig. Ich gucke trotzdem nochmal rein. Den habe ich auch hier in meiner Schublade, brauche ich auf keinen Fall zu kaufen. Aber ja, das ist ein Vapor. Ein Vapor im Curly Cut Schnitt, aber mit einigermaßen großen Curlys, so wie ich es in Erinnerung habe und damit sehr nach meinem Geschmack. Werde ich bald aufmachen, also brauche ich nicht kaufen. Dann, ja, brauchen wir da noch drüber reden. Early Morning Pipe habe ich ausführlich vorgestellt, einer der besten Tabake der Welt. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Werde ich mir irgendwann wieder kaufen, aber jetzt nicht mit dieser Bestellung. Dann My Mixture 965 habe ich auch ausführlich besprochen, einer der besten Tabake, die ich kenne. Ganz, ganz tolle englische Mischung. Sehr, sehr lecker. Werde ich auch irgendwann wieder kaufen, aber nicht jetzt. Old Dublin, habe ich auch das letzte Mal drüber gesprochen, hat mir der Rico zugeschickt. Super leckerer Tabak, ich habe ihn auch mittlerweile aufgeraucht. Das, was ich davon da hatte, war noch eine halbe Dose übrig. Wunderbar lecker, ganz, ganz toller Tabak, brauchen wir auch heute nicht mehr drüber reden. Und dann haben wir den Peterson Flake. Das ist, glaube ich, ein reiner Virginia. Ich gucke nochmal nach. Infos und Fakten, ja, reiner Virginia Flake, nicht aromatisiert. Ja, es gibt bestimmt viele gute, reine Virginia Flakes, die nicht aromatisiert sind. Und irgendwann werde ich den auch mal probieren. Aber den würde ich nicht bei Cigar World bestellen, weil ihn der Tabakhändler in Marburg da hat. Und den möchte ich unterstützen. Und insofern würde ich diesen Flake dann bei ihm kaufen. Gut, und jetzt eine weitere Legende, die Peterson Nightcap. Habe ich auch schon hier besprochen im Podcast. Einer der legendärsten Tabake, die es überhaupt gibt. Reiner Würztabak. Nur Latakia, Orient und Perique. Ganz, 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 ganz lecker. Tolle englische Mischung. Werde ich auch irgendwann wieder kaufen. Und eben die Peterson Standard Mixture. Ich hatte euch von der Dunhill Standard Mixture erzählt. Einen der besten Tabake, die ich je probiert habe. Und der Peterson Standard Mixture soll ja eigentlich das gleiche sein. Ich habe jetzt den direkten Vergleich noch nicht gemacht. Ich habe die Peterson Standard Mixture immer noch nicht offen, aber ist auch ein sehr, sehr guter Tabak. Habe ich aber auch hier, brauche ich also auch nicht bestellen. Also sind wir doch jetzt mit den Peterson Tabaken noch relativ schnell durchgekommen, sodass wir vielleicht noch eine vierte Marke dazu nehmen können. Also, weiter geht's mit Danske Club. Allein von der Verpackung her, diese knallig bunte Verpackung, die nach Hocharomat schreit, hat mich bisher davon abgehalten, mich überhaupt näher mit diesem Tabak zu beschäftigen. Aber jetzt werde ich es tun. Da gibt es gar nicht so wenige von, wenn ich hier mal so durchscrolle. Ich nehme mal an, das sind alles Hocharomaten. Fangen wir an mit dem Danske Club Black und Virginia. Infos und Fakten. Aromatisierung honigartig, Typ dänisch, enthalten Rottabake Virginia Black Cavendish. Beschreibung. Ich überspringe immer so ein bisschen was da steht, was viele schöne Worte sind, die aber wenig Inhalt haben. Zur Aromatisierung steht da, die zurückhaltende Vitalität dieser Mischung wird vor allem durch ihr Honigaroma getragen. Ja, es ist also ein Däne, der mit Honig aromatisiert ist. Ja, also schon durchaus interessant vielleicht mal zu probieren. Ich will mal schauen, ob es eine Probe davon gibt. Dann würde ich sagen, ja, es gibt eine Probe. Das ist doch gut. Weil honigartig ist schon vielversprechend. Die Tabake, die honigartig aromatisiert sind, die ich bisher probiert habe, wie zum Beispiel der Orlik Golden Sliced oder der Pfeifenhuber Golden Virginia Flake, sind in meinem Empfinden durchaus lecker gewesen. Insofern wäre eine Probe hier durchaus mal interessant. Vor allem, damit ich endlich mal einen Tabak von Danske Club probiere. Gut, schauen wir weiter. Black, ehemals Black Luxury. Den gibt es sogar in der 500 Gramm Kunststoffbox. Für echte Fans, ja. 112 Euro, 500 Gramm Kunststoffbox. Gibt es aber auch als 50 Gramm Pouch. Wir schauen mal rein. Link in neuem Tab öffnen. Zack. Infos und Fakten. Aromatisierung vanillig. Typ Hocharomat. Enthalten Rottabake. Black Cavendish. Fertig. Nur Black Cavendish. Also der ultimative Hocharomat sozusagen. Ach, ich weiß nicht. Das geht wahrscheinlich so in die Richtung McBaron Black Ambrosia. Ich habe allerdings erst kürzlich in der Facebook-Gruppe Facebooks Pfeifenfreunde einen Post gelesen von jemand, der sich sehr stark macht für diesen Tabak, der dafür plädiert, dass man ihn doch mal probieren sollte, dass er gar nicht so zugekleistert und ja, mit Aroma vollgebombt ist, wie man vielleicht denken könnte. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach meine Zweifel. Ich glaube, das lasse ich. Den werde ich mir nicht bestellen. Jetzt kommt hier der Burgundi, ehemals Wild Berries. Naja, nach was wird der wohl schmecken? Nach Wild Berries wahrscheinlich, ne? Ich guck mal, Infos und Fakten. Fruchtige Aromatisierung würde ich schätzen. Jawohl, ist so. Virginia Burley Black Cavendish, Hocharomat. Beschreibung: Virginia und Burley aus den USA, Mexiko und Malawi in einer Mixture mit einem sanften Black Cavendish, verfeinert mit Aromen von Waldbeeren, Vanille und Karamell. Ach, ich weiß nicht. Leute, Waldbeeren, Vanille und Karamell, da würde ich mich doch mal für eins entscheiden. Das wird doch wieder so eine undefinierbare chemische Mischung. Nee. Das lassen wir mal lieber. Dark and Gold, 50 Gramm. Dark and Gold. Infos und Fakten, Hocharomat, dänisch. Naja gut, Virginia und Burley aber nur, kein Black Cavendish und Aromatisierung honigartig. Aha, ja, schon interessante Beschreibung. Der Dark and Gold von Danske Club ist ein Pfeifentabak für die besonderen Sommermomente mit ihrer Pfeife. Ja, ich wünschte, es wäre Sommer. Eine Mischung aus Virginia und Burley. Klassisch dänisch, wurde mit Aromen von Schokolade und Ahornsirup veredelt. Eine süße Versuchung, die den Sommer heraufbeschwört. Die natürlichen Tabakaromen von Virginia und Burley bilden die wunderbare Basis für die herbe Süße der Schokolade und delikate Note von Ahornsirup. Die dezent nussige Nuance des Burley setzt der Mischung die sprichwörtliche Sahnehaube auf. Schöne Worte. Kriegt man natürlich direkt Lust, es zu probieren. Gibt es denn vielleicht eine Probe? Nein, gibt es nicht. aber könnte durchaus interessant sein, wenn es wirklich nur Virginia und Burley ist. Das ist ja immer noch mal ganz interessant, wenn ein Aromat kein Black Cavendish enthält, dann hat er meistens etwas mehr Körper so im Untergrund des Aromas. Das ist halt auch ein Pouch, das heißt, wenn ich den bekomme, müsste ich ihn relativ bald umfüllen, damit er nicht knochentrocken wird. Und der Name Dark and Gold ist durchaus interessant. Ich mache ihn jetzt mal in den Warenkorb. Ich wollte ja vielleicht mal wirklich einen Pouch von Danske Club wirklich bestellen. Vielleicht nehme ich dann den, vielleicht nehme ich ihn aber auch gleich, wenn ich noch einen anderen finde, der mir noch mehr zusagt, wieder raus. Mal schauen. Dann haben wir hier die Irish Mixture. Irish geht doch auch normalerweise so in die Richtung floral. Infos und Fakten. Aromatisierung nussig. Virginia Burley Black Cavendish, wer hätte es gedacht? Typ dänisch. Die Beschreibung ist relativ lang. Ich filter mal das Interessante raus. Ready Rub Virginia Bestandteile. Burley Loose Cut. Black Cavendish. Würzig süße Aromatisierung, die sich wohl am besten als nussig oder waldhonigartig kennzeichnen lässt. Also ich weiß nicht, wo das dann irisch ist. Also ich verstehe dann den Begriff Irish Mixture in dem Zusammenhang nicht so. Nein, ich bleibe mal bei dem Black and Gold. Bisher, wir gehen mal weiter zu Ocean Blue, ehemals Blue Sambuca. Infos und Fakten, Aromatisierung, Karamellig Typ Hybrid. Aber wieder kein Latakia drin. Trotzdem soll es ein Hybrid sein. Enthalten Rotabacker Virginia und Black Cavendish. Oje, oje. Beschreibung. Die Beigaben Sambuca und echte Lakritze machen die Mischung besonders aromatisch. Nee. Lakritze bitte nicht im Tabak. Nein. Das ist nichts für mich. Ruby, ehemals Cherry. Jetzt würde ich mal vermuten, ich habe noch nicht reingeguckt, ich würde vermuten, dass er mit Kirsche aromatisiert ist. Ich würde es vermuten. Infos und Fakten, Aromatisierung, fruchtig, Typ Hocharomat, Virginia Burley, Black Cavendish, ja, und natürlich, ja. Und steht es noch in der, ja, kirschig aromatisierte Richtung, steht in der Beschreibung, nein, Kirsche ist nicht so mein Ding. Sepia, ehemals Karamell. Sepia, Danske Club, Pfeifentabak, Sepia. Ja, karamellig aromatisierter Däne. In der Beschreibung steht, bunte, lebendige Mischung, die durch ein intensives Karamell- und Orangenaroma abgerundet wird. Könnte so in die Richtung Orlick Golden Sliced gehen. Aber Karamell und Orange wieder. Da würde ich mir auch wünschen, dass sie sich da eher für eine Sache entscheiden. Entweder Karamell oder Orange. Obwohl ich ja bei dem Bahia O gesehen habe, dass sich Schokolade und Orange durchaus ergänzen. Aber Karamell und Orange kann ich mir jetzt nicht ganz so gut vorstellen. Honig und Orange schon eher. Nee, lass ich mal weg. Wir gehen weiter. Ah, Summer Edition. Das ist ja eine interessante Packung hier. Schönes Bild auf dem Pouch. Summer Edition. Ist schon mal sympathisch, aber es ist bestimmt wieder was Fruchtiges. Karamellig, Typ Hocharomat. Beschreibung, Karamell und Kokosnoten. Nee, alles, was ich bisher mit Kokos hatte, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Nee, mit Kokos will ich nichts zu tun haben. Bitte kein Kokos im Tabak. Vielleicht in der Eiscreme, gerne auch mal im Latte Macchiato, wenn er aromatisiert ist, aber bitte nicht im Tabak. Sungold, ehemals Vanilla. Ja, wonach wird der wohl schmecken? Nach Vanille nehme ich an, ne? Ein Vanilletabak. Infos und Fakten, Aromatisierung. Vanillig, Typ Hocharomat, Virginia Black Cavendish. Nein, das lassen wir weg. Das ist nicht meine Richtung einfach. Das ist nicht meine Richtung. Dann haben wir noch den White, ehemals White Luxury. 50 Gramm Pouch. White, Infos und Fakten, ja, wieder Aromatisierung vanillig, Typ dänisch, aber nur Virginia und Burley, kein Black Cavendish. Steht sogar nochmal in der Beschreibung fett gedruckt drin, keinerlei Black Cavendish, nur Virginia und Burley mit Vanillearoma. Ja, das kann durchaus gut sein. Rauchbar würde ich aber eher schätzen als umwerfend. Aber man kann eine Probe bestellen. Das mache ich. Probe konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden. Zu viele Proben. Ja, dann lasse ich es eben weg. So neugierig bin ich darauf nicht. White Roses in einer blauen Packung. White Roses. Infos und Fakten, Aromatisierung fruchtig, Typ dänisch, Virginia Burley, Black Cavendish, irgendwie immer das gleiche. Verfeinert mit zarten weißen Rosenblüten und ausgewählten Aromen von Vanille, Brandy, Creme, Karamell und tropischen Früchten. Leute, nein! Also gerne, wenn es nur weiße Rosenblüten wären, dann hätte ich ihn sofort genommen, weil das fände ich interessant. Ein bisschen Vanille hätte ich mir noch gefallen lassen, aber dann noch Brandy, Karamell und tropische Früchte. Glaubt ihr, dass man das noch auseinanderhalten kann? Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man das alles aus diesem Tabak rausschmecken kann. Das wird wahrscheinlich wieder einfach so eine ganz grobe chemische Pampe sein. Vielleicht tue ich dem Tabak auch Unrecht, aber ich werde ihn jetzt nicht bestellen. Gut, jetzt sind wir ja da relativ schnell durchgekommen. Das heißt, ich würde noch eine Marke mit dranhängen. Ja, und dann die Red Race British Line. Können wir nochmal durchgucken. Die meisten davon kenne ich ja schon. Three Noggins habe ich ausführlich erzählt. Können wir überspringen. Seven Reserve habe ich hier. Ist letztlich auch eine englische Mischung mit, wenn ich mich richtig erinnere, Virginia, Burley, Black Cavendish und Perique und Latakia. Ne, kein Burley. Nur Virginia, Black Cavendish, Latakia und Orient. Ja, habe ich da. Ist bestimmt ein guter Tabak. Werde ich von berichten, wenn ich ihn probiert habe. Dann haben wir den Accountants Mixture. Accountants Mixture hatte ich auch schon mal früher, ist schon länger her. Das ist auch Virginia, Black Cavendish und Latakia. Werde ich mir vielleicht irgendwann mal wieder kaufen, aber nicht jetzt. Backpiper's Dream, muss ich nochmal kurz nachgucken, ist aber auch eine englische Mischung, eine Latakia-haltige Mischung, bin ich sicher. Genau, nee, tatsächlich nur Virginia und Black Cavendish. Aromatisierung karamellig, dänisch, das hatte ich anders in Erinnerung. Backpiper's Dream, hätte ich gedacht, ist eher so eine kernig-englische Mischung. Das ist ja interessant. Beschreibung. Vom schottischen Dudelsackspieler auf dem Etikett sollte man sich nicht täuschen lassen, denn der Backpiper's Dream kommt alles andere als sparsam daher. Ja, edel wäre das richtige Attribut für ihn. Goldene Virginia-Tabake in Kombination mit Black Cavendish, verfeinert mit von Hand gerissenem Virginia-Flake und Curly. Das ergibt eine durch und durch würzige, aber nicht allzu starke Mischung. Ihr Charakter wird vor allem bestimmt durch ihr Cognac-Aroma. Bereits im Kaltgeruch lässt es sich deutlich wahrnehmen und beim Rauchen ist seine Note stets vorhanden, ohne den Tabak zu dominieren. Es macht den Backpiper's Dream zu einem feinen Tabak für jede Gelegenheit. Ja, durchaus interessant, aber ich würde sagen, wenn ich dann einen Aromaten von Red Race nehme, dann eher aus der Aromatic Line und nicht diesen Backpiper's Dream. Aber ist vielleicht für später mal irgendwann interessant. Black Mallory, also während ich jetzt so hier diese British Line durchgehe, merke ich doch, viele davon kenne ich noch gar nicht. Black Mallory. Aber der ist nicht aromatisiert und Virginia Black Cavendish Latakia Orient. Also eine Standard englische Mischung. Ja, könnte ich mir vorstellen, ist bestimmt gut, aber irgendwie spricht es mich jetzt nicht so an, dass ich sage, den will ich unbedingt auch noch probieren. Jetzt kommt aber ein interessanter, nämlich der Black Virginia. Der Black Virginia, den würde ich aber auf keinen Fall hier bestellen, weil es den auch in Marburg im Tabakladen gibt und ich den ja, wenn immer möglich, unterstützen will. Und wir haben hier einen aromatisierten Tabak. Honigartig aromatisiert steht bei Infos und Fakten, aber trotzdem ist der Typ Englisch. Enthalten Rohtabake nur Black Cavendish? Mhm. Ich lese wieder die Beschreibung. Bereits der erste Blick in Dose bestätigt, was der Name andeutet. Dieser Tabak ist pechschwarz. Der Black Virginia besteht ausschließlich aus Black Cavendish, doppelt aus, hergestellt aus verschiedenen Virginia-Tabaken. Das Ergebnis lässt sich nur schwer in Worte fassen, denn er besitzt ein geradezu verwirrendes Aroma. Vielleicht möchte man Rosinen herausschmecken oder doch eher Lakritz. Okay, das war's. Tschüss. Nee, kein Lakritz bitte. Ja, Brown Clooney, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Habe ich gerade erst die Dose beendet. Einer der besten Tabake, die ich überhaupt kenne. Dark Fragrant, habe ich euch ausführlich drüber berichtet. Ein unglaublich leckerer Tabak. Also Leute, wenn ihr Dark Fragrant noch nicht kennt, tut euch einen Gefallen und gebt euch den mal. Das ist ein ganz, ganz besonderer Tabak. Mit diesem Black Cavendish und Perique, diese Mischung ist einfach so einzigartig und so außergewöhnlich und sonst nirgends anwesend, dass ich die nur wirklich sehr empfehlen kann. Man kann sich hier sogar eine Probe bestellen. Ja, Hall of the Wind brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Das ist mein Lieblingstabak. Das ist überhaupt der beste, den ich kenne. Ja, Hall of the Wind. Ganz, ganz, ganz toller Tabak. Highland Touch. Da muss ich gerade nochmal reinschauen. Highland Touch. Infos und Fakten, Virginia Black Cavendish Latakia Orient. Wahrscheinlich auch eine sehr leckere englische Mischung von Red Trace. Ja, ja, werde ich das mit in den Warenkorb legen? Ah, ich habe ja noch den Seven Reserve, den werde ich erstmal rauchen. Den hebe ich mir mal für später auf irgendwann. Jocks Mixture ist, glaube ich, auch so eine englische Mischung. Ja, ist Black Cavendish. Ach so, Black Cavendish und Latakia und sonst nichts. Typ Englisch. Das ist natürlich spannend. Nur Latakia und Black Cavendish. Das hatte ich auch noch nie. Beschreibung. Deutlich dominiert Black Cavendish diese Mischung. Das zeigt sich bereits in der dunklen Farbe und verleiht dem Tabak einen süßlichen Geschmack, dem die satte Würze des Latakia gegenübersteht. Dennoch sorgt Jocks Mixture für ein mildes Raucherlebnis, das vor allem bei erfahrenen Pfeifenfreunden beliebt ist. Ja, also das ist jetzt wieder wo ich hooked bin. Black Cavendish und Latakia ist eine Kombination, die ich noch nie hatte. Ab in den Warenkorb damit. Das finde ich spannend. Und weiter geht's. Jocks Mixture. Macbeth. Viel von gehört, aber ich kann auswendig nicht sagen, was für Tabake drin sind. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch nur Virginia und Burley. Nicht aromatisiert. Könnte so in die Richtung Nashville County von HU gehen. Ja. Nur Virginia und Burley aus der Red Trace British Line. Macbeth. Ja, werde ich mir irgendwann kaufen, aber nicht jetzt. Marlin Flake kenne ich, habe ich aufgeraucht. Ganz toller Vapor. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein reiner Vapor. Ich muss gerade nochmal reinschauen. Nee, da ist auch noch ein bisschen Black Cavendish mit drin. Also ein Vapor mit Black Cavendish. Ja, und der Marlin Flake ist sehr lecker, aber er ist nicht für mich der leckerste aus der British Line. Und dann haben wir hier den Old Gowrie. Den habe ich auch da. Der ist ja von der Zusammensetzung her auch Virginia Burley Kentucky. Also der ist ähnlich wie der Old Gowrie und der Brown Clooney. Von der Zusammensetzung her. Und ich weiß von Freunden, dass sie ihn lieben. Und ich freue mich darauf, die Dose aufzumachen. Aber ich habe sie ja hier. Brauche ich jetzt nicht bestellen. Professional Mixture. Professional Mixture, Infos und Fakten. Loose Cut, Aromatisierung nicht aromatisiert, enthalten Rohtabake, Virginia Black Cavendish Latakia Orient. Ja, man könnte die jetzt alle durchprobieren, aber das lasse ich mal. Red Lion. Also ihr merkt, ich suche eher nach Mischungen, die ich noch nicht kenne, ne? Also nach was Neuem. Obwohl natürlich 5 verschiedene Virginia Burley Mischungen völlig verschieden schmecken können. Genauso wie 5 verschiedene Grüntees völlig unterschiedlich schmecken können, die alle Sencha sind. Und 5 verschiedene Espressos, die alle Arabica sind, also reine Arabica-Bohnen, völlig unterschiedlich schmecken können. So können auch, wie gesagt, die gleichen Rohtabake von verschiedenen Herstellern völlig unterschiedlich schmecken. Aber ich suche jetzt eher nach Mischungen, die ich noch nicht kenne, nach Zusammenstellungen, die neu sind. Red Lion. Nicht aromatisiert. Virginia Black Cavendish, Latakia Orient. Ja, ne? Zum Thema. Bestimmt auch interessant, aber wahrscheinlich nicht so signifikant anders als andere Mischungen in diesem Mischungsverhältnis von Red Trace. Deswegen lasse ich den jetzt auch mal weg. Red Rapparee, ganz, ganz großer Tabak, habe ich auch schon von erzählt, habe ich durch. Sir William, habe ich ausführlich erzählt, ein überraschend starker Aromat, unheimlich rauchig, whiskyartig, kräftig und Nikotinbombe, habe ich hier, werde ich immer mal wieder zwischendurch rauchen, ganz toller Tabak, brauche ich mir nicht zu bestellen. Das war der Sir William. So, und jetzt sind wir schon mit Red Trace, mit der British Line durch. Und den Robert McConnell machen wir dann beim nächsten Mal. Wir kommen jetzt erstmal wieder zum Thema Tee und shoppen da weiter. Eine Stunde Cigar World shoppen soll für heute erstmal reichen. Bis gleich. So, dann kommen wir jetzt wieder zum Tee und da hatten wir das letzte Mal bei Tee Geschwendner aufgehört, bei schwarzem und grünem Tee. Oolong und Matcha haben wir uns angeschaut. Oolong, weißer Tee und Edmonds ist noch offen. Alles andere, Früchtetee, Kräutertee, ist für mich kein Tee, lasse ich weg. Rooibos-Tee, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ayurveda, Trendtee. Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Ne, da brauchen wir hier im Podcast nicht drüber reden. Also ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für solche Aufgussgetränke, die aber eigentlich nichts mit der Pflanze Tee zu tun haben. Was bietet denn Teegeschwendner für Oolong-Tees an? Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, dass Teegeschwendner nicht der richtige Adressat für Oolong-Tees ist. Wir gucken aber trotzdem mal rein. Wir haben hier einmal den Tee Naturfokus. 7,90 Euro auf eine Packung. Ja, was denn für eine Packung? 80 Gramm. Naturfokus, also wenn ich weiß nicht, wenn ich das schon höre, dann muss das ja irgendwie eine individuelle Mischung sein aus verschiedenen Oolong-Tees. Würde ich eigentlich jetzt schon direkt von abraten. Also, lesen wir mal die Beschreibung. Jetzt aber Konzentration. Lieblich mild gerösteter Oolong mit köstlicher, vollmundiger Kakaonote. Ist ja am Ende sogar aromatisiert. Nee, also das würde ich nicht bestellen. Das sieht nicht nach einem wirklichen Oolong-Tee aus, der die Charakteristika von Oolong aufweist. Ja, hier steht auch Zutaten. Kakaoschalen, Zimt, Guarana, Kardamom. Bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Ist für mich nicht das, was ich unter Tee verstehe. Also, weg damit. Nepal Oolong Yun Chia Bari Bio. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Würde auch keinen Oolong aus Nepal probieren wollen. Neuseeland Zealong oder Zealong Oolong Bio. Lieblich florale Noten, samtig weiche Süße und ein Bouquet schönster Frühlingsblüten? Nein. Nein. Java Oolong Barisan Bio. Ein hauchzarter, fast grüner Oolong aus Indonesien. Durchaus vergleichbar mit besten Sorten aus Taiwan. Jadegrüne Tasse. Sanft, vegetabil. Ach nee, wenn ich das schon höre. Das, ich weiß nicht, also Java Oolong ist mir viel zu unspezifisch. Das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ich kann damit nichts anfangen. Dann haben wir Formosa Fancy Superior Oolong. Also wenn ich schon höre, Fancy, ja. Das ist ja irgendwie so eine Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Wenn ich einen Tee kaufe, will ich wissen, was für eine Teesorte ist das? Wo ist der angebaut? was habe ich zu erwarten? Ist der fermentiert? Wie stark ist er fermentiert? Ist er geröstet? Ist er nicht geröstet? Aber ich will nicht hören Fancy Superior. Dann bin ich schon raus, muss ich sagen. Ich lese trotzdem mal weiter. Aus dem nördlichen Hochland Taiwans, taufrisch und betörend. Faszinierende Feinarbeit mit zarter, floraler und hochgelber Tasse. Aber wenn ich mir alleine das Bild von dem Tee anschaue, das ist so inhomogen. Ne, also, der Tee jetzt nicht als Aufgussgetränk, sondern als Tee noch unaufgegossen, trocken, sind da die Blätter so uneinheitlich und so inhomogen, dass ich mich frage, ist das wieder irgendwie so ein Blend aus verschiedenen Oolongs oder am Ende noch Abfall von der Oolong-Herstellung? Würde ich eher Abstand von nehmen. Ja, so ein fancy Name hier, Renegade Oolong. Nein. Renegade Oolong, ich weiß nicht, ich lese trotzdem mal nach. Ein Fabelwesen zwischen grünem und schwarzem Tee, ätherisch und betörend mit blumigem Bouquet, zauberhaft und kunstvoll teilfermentiert. Nee, Leute, bei Oolong würde ich andere Seiten bevorzugen, nicht Teegeschwendner. Wir gucken trotzdem nochmal weiter, was ist noch? Nee, das waren alle. Nee, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Oolong-Tee probieren wollt, dann ist Teegeschwendner nicht der richtige Ansprechpartner. Da war jetzt nichts dabei, was mich neugierig gemacht hat oder irgendwie überzeugt hätte. Bei dem weißen Tee könnte es anders aussehen. Wir schauen mal. Wir haben hier den Naturrein. Hört euch das an, die Beschreibung. Reiner weißer Tee. Reiner weißer Tee. Das bedeutet, weißer Tee ist nur ein Überbegriff. Ne? Es gibt sehr viele verschiedene Sorten von weißem Tee, Baimudan und alle möglichen Sorten. Aber weißer Tee an sich ist ja nicht rein. Und dann auch noch abgeschmeckt mit sanfter Ananasnote. Nein, 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 auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Südindien White Havukal. Gucke ich mir das Blatt gut an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schon sehr inhomogen auch, aber gut, das ist bei Baimudan schon oft auch so. Weil das sind die ganz unterschiedlich stark fermentiert, die Blätter, die ich hier auf dem Bild sehe. Überzeugender weißer Tee aus dem Süden Indiens. Fruchtig leicht und duftig tritt er gegen die chinesischen Klassiker an. Nein, würde ich mir nicht bestellen. Jetzt kommt aber der Baimudan, also ich kenne ihn als Baimudan mit D. Das ist ein Klassiker unter den weißen Tees. Und der kostet 12,60 Euro auf 100 Gramm. Weißer Tee ist so vom Geschmack her, erinnert er sehr an Darjeeling oder Assam, also an fermentierte Tees, an schwarze Tees. Ist aber deutlich milder vom Geschmack her und weniger bitter. Also weißer Tee kann schon sehr interessant sein und der Baimudan ist ein Klassiker unter den weißen Tees. Ob der jetzt von Teegeschwendner wirklich gut ist, kann ich nicht sagen. Aber doch, ich glaube, ich hatte ihn vor vielen, vielen Jahren mal und der war ganz okay. Also das kann man sich überlegen, ob man den hier nimmt. Den China Baimudan weißen Tee. Wenn man den aufgießt, dann macht man das übrigens so. Also weißen Tee kann man sehr oft aufgießen, in der Tat, wenn er hohe Qualität hat. Da kann man viele Aufgüsse rausholen. Ich gucke mal gerade in meiner schlauen Liste, die ich natürlich eigentlich von Mayleaf habe und die ihr da natürlich auch jederzeit nachschauen könnt, wie man den aufgießt. Und zwar weiß, 85 Grad heißes Wasser, 3,5 Gramm auf 100 Milliliter. 5 Aufgüsse mit 20 Sekunden plus jeweils 10 dazu. Ja, kommt auf den weißen Tee an. Also es gibt auch geagten weißen Tee, der so in Kuchen gepresst daherkommt. Da kann man auch manchmal 10 bis 15 Aufgüsse mitmachen, wo der 10. Aufguss immer noch gut schmeckt. Wahrscheinlich trifft diese 5 Aufgüsse, wahrscheinlich trifft es zu für diesen Tee hier, für diesen Baimudan von Teegeschwendner. Damit kann man wahrscheinlich nur 5 Aufgüsse machen. Könnte aber ganz interessant sein. Kann man probieren. Dann haben wir den Fancy White Peony. White Peony ist auch ein Klassiker unter den weißen Tees. Der sieht gut aus hier, muss ich sagen. Schöne, silbrige, haarige Blätter. Der heißt übrigens, wusstet ihr, dass weißer Tee weiß heißt, weil die Blätter, die gepflückt werden, so haarig sind und dadurch, wenn sie getrocknet sind, so einen silbrigen Glanz haben. Silbrig weiß. Deswegen heißt weißer Tee eigentlich weißer Tee, weil die Blätter weiß aussehen. Nicht etwa, weil der Aufguss so hell ist, was aber auch bei vielen weißen Tees der Fall ist. Also der White Peony könnte ganz gut sein. Den gibt es halt von verschiedenen Herstellern. Ich hatte den von Teegeschwendner noch nicht, aber ist ein Versuch wert. Könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir noch den Yinsen, also den Silver Needle Tee. Auch ein ganz klassischer weißer Tee. Sehr, sehr mild. Überhaupt nicht adstringierend, überhaupt nicht bitter, aber auch sehr, sehr schwach im Geschmack. Also ist ein ganz sanfter, ist eigentlich Wasser mit ein bisschen Teegeschmack, kann man eher sagen. Aber ein sehr guter Yinsen kann auch gut sein. Und der ist auch gar nicht billig hier. 30 Euro auf 100 Gramm, das ist schon ein Wort. Also da kommt schon einiges bei rüber. Die Königin des weißen Tees, die Silbernadel. Naja, ob das die Königin ist, ist dahingestellt. Also ich weiß nicht, ich finde Baimudan eigentlich auch sehr lecker. Das ist für mich eher der König unter den weißen Tees. Aber diese Silver Needle kann man probieren. Weiß ich aber nicht, ob ich jetzt hier bei Teegeschwendner den Silver Needle Tee für 30 Euro auf 100 Gramm nehmen würde. Kann ich nicht genau sagen, aber Teegeschwendner ist auf jeden Fall bei weißem Tee offensichtlich viel besser aufgestellt als bei Oolong-Tee. Gut, dann sind wir die weißen Tees bei Teegeschwendner durchgegangen. Jetzt kommen wir zu, ja, Oolong hatten wir auch schon. Hier ist noch diese Edmunds-Kategorie. Das sind so diese ganz teuren bei Teegeschwendner, wo immer so die Frage ist, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis noch? Bei Teegeschwendner habe ich oft so das Gefühl, wenn es eine bestimmte Qualitätsstufe erreicht, dann steigt der Preis dann unproportional hoch an und zeigt nicht mehr unbedingt an, dass die Qualität mit dem Preis noch übereinstimmt. Es gibt immer so einen Punkt, wo das kippt. Das ist bei vielen Sachen so. Wenn man mit dem Preis hochgeht, geht eine Zeit lang auch die Qualität relativ parallel mit hoch und dann gibt es so einen Punkt, wo der Preis ins Unermessliche steigt, die Qualität sich aber nur noch minimal unterscheidet. Wir haben hier unter den Edmunds Tee, das sind jetzt verschiedene, ne? Da haben wir den China Yunnan Mao Cha Bio, also ein Yunnan-Tee, also ein fermentierter Tee aus China. 50 Gramm, 13,30 Euro. Mao Cha gilt als Vorstufe von klassischem Sheng Pu Er. Als Vorstufe von klassischem Sheng Pu Er? Wie soll das denn gemeint sein? Was ist denn eine Vorstufe von Pu Er? Entweder ich habe Pu Er oder ich habe schwarzen Tee. Wie denn Vorstufe? Das, Leute, das kann ich nicht einordnen, was damit gemeint sein soll. Und wenn ich mir so die Blätter angucke, relativ sperrig, groß, inhomogen. Nee, ich glaube, da gibt es andere Yunnan-China-Tees, die besser sind. Das würde ich eher nicht kaufen. Weiter, gucken wir bei Edmunds nochmal. Dann haben wir den Bi Xiang Sao Mao Jian. Diese Teespezialität wird in Bergen von Gu Zhang hergestellt, wobei nur eine Knospe und ein Blatt gepflückt werden. Und was ist das? In welche Kategorie soll dieser Tee gehören? Etwa weiß, etwa grün, etwa schwarz? Das ist gar nicht, es ist, also ich weiß, kann es gar nicht zuordnen. Der Aufguss sieht sehr, sehr hell aus in der Tasse hier, zumindest auf dem Bild. Ja, ist mir zu ungewiss. Kann ich nicht zuordnen. Würde ich nicht kaufen. Dann haben wir den Dian Hong Spring, auch aus China. Schwarztees aus Yunnan sind eine relativ moderne Erscheinung und werden als Dian Hong bezeichnet. Diese Frühjahrespflückung hat einen sehr hohen und so weiter. Kann ich nicht zuordnen. Weiß nicht, was das sein soll. Würde ich nicht kaufen. Dann haben wir noch einen Yunnan aus China. Hatten wir noch gerade schon mal. Ja, den hatten wir an einer anderen Stelle schon mal gesehen. Dann wieder ein Second Flush Darjeeling FTG FOP. Also wieder feines Tippy Golden Flurry Orange Pekoe. Fuguri Vintage Second Flush. 20 Euro auf 50 Gramm ist eine Ansage. Wenn ich mir das Bild anschaue und mir den Tee als Rohware ansehe, ist es wieder sehr inhomogen. Da sehe ich sogar kleine Stiele drin. Weiß nicht. Sieht nicht aus wie ein Tee, der 20 Euro auf 50 Gramm verdient hat. Wäre ich auch vorsichtig. Dann haben wir den Shincha Honyama Saito Bio. Ja, ist ein Shincha wohl. Also ein Sencha aus der ersten Jahrespflückung. Ja, könnte gut sein, aber 20 Euro auf 50 Gramm ist auch wieder eine ziemliche Ansage. Würde ich dann, glaube ich, eher zu einem Händler greifen, wo ich relativ sicher bin, dass was Gutes bei rauskommt, nämlich Icho Grüntee oder eben Mayleaf oder Teehaus.com. Würde ich hier auch eher nicht kaufen. Dann haben wir wieder Nepal-Tee. Diese Nepal-Tees sprechen mich nicht so an. Da haben wir hier den Kanchanjanga Gold Bio. Ja, das weckt das. Also das kann ich gedanklich nicht zuordnen zu irgendeiner Kategorie, die ich kenne. Der kann lecker sein, aber ob er 12,45 Euro auf 50 Gramm wert ist, kann ich nicht beurteilen. Dann haben wir noch einen SFTG FOP Super Finest Tippy Golden Flowery Orange Pecco Ilam Kankai Muscatel. Ja, sagt mir auch gar nichts. Sehr, sehr teuer, 22,60 Euro auf 100 Gramm. Würde ich auch eher nicht kaufen. Ich lasse mal diese ganzen Nepal-Tees weg, weil ich habe ein paar Tees von Teegeschwendner mit dieser Nepal-Zuordnung probiert. Die waren nie wirklich überragend. Die waren nie wirklich gut. Deswegen lasse ich hier auch mal den Sundarpani, die Light First Flush und den Greenspring Tinjure Bio weg. Und jetzt haben wir einen Nilgiri Longjing, also Longjing ist der Drachenbrunnentee, ne? Also letztlich ein grüner Tee, chinesisch grüner Tee, holzig, floral, mehr als vegetabil und gemüseartig, wie bei Sencha aus Japan. Ein Longjing kann sehr gut sein, würde ich aber immer eher einen aus China nehmen als aus Nilgiri. Dann haben wir noch einen aus Südkorea, Jeju Honey Black Bio, würde ich auch direkt überspringen. Läutet wieder keine Glocke bei mir, kann ich wieder nicht zuordnen. Dann der Uchi Matcha Nakai Bio. Uchi Matcha, ja, das ist dieser wahnsinnsteure 75 Euro auf 30 Gramm Matcha. Weiß nicht, ob das wirklich, also wie gesagt, bei Matcha, der ist vielleicht wirklich gut, aber ich kann es nicht sagen, ob der wirklich 75 Euro 30 Gramm wert ist. Und zu guter Letzt noch den Sealong oder Sealong Mighty Black Bio. Ist wieder auch ein Name, den ich nicht einordnen kann. Ja, also zusammenfassend, Teegeschwendner würde ich eher bei Darjeeling sagen, ist man an einer guten Adresse. Bei Sencha und bei Kyokuro kann es auch ganz gut sein, aber Oolong und irgendwelche anderen Nepal-Mischungen und so würde ich eher weglassen. Was nochmal interessant ist, ist hier die Kategorie Flugtee. Da sind zwei Shinchas dabei, sündhaft teuer. Ja, also da sind ja immer so Tassen mit dem Aufguss drin abgebildet. Und die sehen sehr blass aus. Natürlich sind die auch nicht nach, wahrscheinlich nicht nach richtiger traditioneller Art zubereitet, sondern in dieser westlichen Art, wo man irgendwie, keine Ahnung, 5 Gramm auf einen ganzen Liter tut. Müsste ich probieren. Ich hatte Shincha von Teegeschwendner noch nie, aber könnte mir noch am ehesten vorstellen, dass die ganz gut sind. Die beiden, also wenn man unter Flugtee guckt, die beiden Shinchas aus Japan, können gut sein, aber die sind halt so teuer. 35,90 Euro und 41,50 Euro jeweils für 100 Gramm. Da würde ich lieber bei Icho Grüntee schauen oder bei Teehaus.com. Da wäre ich mir sicherer, dass ich für den Preis auch wirklich eine richtig gute Qualität bekomme. Und damit würde ich eigentlich Teegeschwendner heute gerne abschließen und euch noch eine ganz, ganz, ganz tolle Internetseite zeigen für Grüntee. Die beste, die ich kenne. Und da könnt ihr mal schauen bei Icho. Also das wird geschrieben ITCHOO Grüntee. Das am besten mal googeln. Und dann kommt man auf drittes Suchergebnis itcho-t.de. Und da gibt es einige von den Tees, die ich hier auch schon vorgestellt habe. Nämlich japanische Grüntees, Senchas und Chinchas von dem Teebauern Watanabe. Und ich kann euch sagen, alles, was ihr auf dieser Seite bestellt, wird euch Spaß machen. Ich hatte noch nie was von diesem Teebauer, was nicht großartig war. Da gibt es hier einmal den Bio Sencha Nummer 1. Der ist noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich einer der günstigsten. 18,90 Euro auf 50 Gramm, ne? Das ist schon ganz schön was. Das ist auch ein Shincha, das ist also erste Pflückung im Jahr. Und der ist schon mal sehr gut mit Sicherheit. Habe ich aber selbst noch nicht probiert. Dann gibt es noch den Bio Sencha Kiku. Der kostet etwas weniger. Und den Sencha Asanoka kostet 17,90 Euro und den Sencha Saicho 14,90 Euro. Naja, die werden sich alle minimal unterscheiden, aber die werden alle sehr, sehr gut sein. Es gibt noch den Bio Sencha Rishun, auch ein Sencha, und einen Kukicha. Kukicha enthält viele Stängel und ist deswegen koffeinärmer. Also für Leute die unter euch, die Koffein empfindlich sind und Koffein nicht so mögen oder das sehr, sehr heftig darauf reagieren, ist vielleicht Kukicha die richtige Alternative, ist aber vom Geschmack her auch deutlich weniger präsent und weniger differenziert. Und dann haben wir hier, das ist interessant, ein Gyokuro für 24,50 Euro. Das ist sehr, sehr gut für ein Gyokuro. Die kosten oft noch viel mehr. Die muss man mit sehr, sehr kühlem Wasser aufbrühen, also wirklich nur 60 bis 65 Grad, weil der Gyokuro, dadurch, dass der im Schatten aufgewachsen ist, sehr, sehr viel Chlorophyll enthält und sehr, sehr bitter wird, wenn man da zu heißes Wasser nimmt oder ihn zu lange ziehen lässt. Es ist sogar möglich, einen Gyokuro so aufzugießen, dass man Wasser mit Zimmertemperatur nimmt, also überhaupt nicht erhitzt, einfach nur Zimmertemperatur, und dann in so einem Kyosu-Kännchen 14 bis 15 Minuten ziehen lässt, dann schmeckt Gyokuro richtig, richtig super. Also das kann man kann ja auch Cold Brew machen mit Sencha oder Gyokuro, aber also mit richtig eiskaltem, im Kühlschrank gelagerten Wasser, das ist auch interessant. Aber probiert mal aus, wenn ihr wirklich mal einen teuren Gyokuro kauft, den mit Zimmertemperaturwasser, also so ungefähr 22, 23 Grad Wasser, eine Viertelstunde ziehen lassen. Unglaublich mild, kein bisschen bitter und sehr, sehr, sehr vollmundig. Kann ich sehr empfehlen. Und hier ist noch ein interessanter Tee, der Genmaicha, der Bio-Genmaicha. Also ich bin übrigens in der Kategorie, habe ich eben nicht dazu gesagt, japanische Grüntees. Das andere ist aber auch alles hier Utensilien, Süßigkeiten und Japan-Kalender ist ja gar kein Tee. Aber japanische Grüntees und dann sehe ich noch die Unterkategorie Blatttees, Matcha, Watanabe-Tee und Grüntee-Abo. Also ich bin jetzt bei den Blatttees. Und da ist eben der Genmaicha dabei und der enthält so zusätzlich zu Sencha geröstete Reiskörner. Das müsst ihr mal probieren. Das solltet ihr einmal im Leben probiert haben, ein Genmaicha-Tee, weil das gibt dem Tee eine ganz interessante Note, dass er schon ein bisschen eher an Suppe erinnert als an Tee. Also was ganz Würziges, Umami-lastiges dann. Ja, dann gibt es hier noch einen, das ist ja interessant, Bio Tencha. Tencha One, der voll beschattete Grüntee. Da muss ich doch mal auf mehr erfahren klicken. Tencha One ist ein Blatttee, aus dem der Bio Matcha One hergestellt wird, der also eigentlich für Teezeremonie Matcha gedacht ist. Er ist als Aufgusstee eine sehr seltene japanische Teesorte und bildet mit Kabusecha und Gyokuro die Gruppe der verschatteten Grüntees. Habe ich noch nicht probiert, könnte aber durchaus interessant sein. Dann haben wir noch einen Kabusecha, einen Halbschattengrüntee, bestimmt auch sehr lecker. Und jetzt kommen wir zu den Watanabe Premium-Tees. Und da werdet ihr Riesenspaß mit haben. Also einmal der Watanabe Shincha. Kostet 36 Euro auf 90 Gramm. Den hatte ich schon mal. Das ist eine absolute Geschmacksbombe. Also der ist so voller kräftiger, Brokkoli-Spargelartiger, saftiger Noten, dass man schon überlegt, ob man da eigentlich noch Tee trinkt oder ob das was anderes ist. Also ob das vielleicht eine Gemüsesuppe ist, die man da trinkt, nur ohne Salz. Ja? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ihr müsst es mal ausprobieren. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, dieser Watanabe-Tee. Den gleichen gibt es auch noch mal als Premium-Tee. Den hatte ich bis vor kurzem an der Arbeit und habe ihn aufgetrunken. 34 Euro auf 90 Gramm. Wenn ihr den Tee trinkt, dann 70 Grad heißes Wasser, 6 bis 7 Gramm auf 200 Milliliter, erster Aufguss 60 Sekunden ziehen lassen. Warum? Weil das Wasser erstmal eine Zeit braucht, so eine halbe Minute, bis diese kleinen zusammengetrockneten Teeblätter entfaltet sind, und dann lässt man ihn nochmal 30 Sekunden ziehen und dann hat man diesen ersten vollmundigen, kräftigen, süßlich vegetabilen Geschmacksboost. Ja? Und beim zweiten Mal braucht man wirklich nur 15 bis 20 Sekunden, weil die Teeblätter dann schon so aufgeweicht und so zugänglich für die Extraktion sind, dass man wirklich nur noch wenige Sekunden braucht. Und man hat dann ein sehr intensives, ähnlich intensives wie beim ersten, vielleicht sogar ein bisschen intensiver als beim ersten Aufguss, Geschmackserlebnis, was wirklich sehr, 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 sehr intensiv ist. Und der dritte Aufguss, da kann man dann auch 2 Minuten ziehen lassen, weil dann ist das größte... der größte Anteil von Geschmack schon extrahiert, und dann braucht man schon ein bisschen Zeit, um noch was rauszuholen. Man darf es dann auch nicht übertreiben, sonst wird er bitter, aber so 1-2 Minuten kann man ihn dann schon nochmal ziehen lassen. Dann gibt es noch den, ja, einfach Original Watanabe Tee, den hatte ich noch nicht, der kostet etwas weniger, 5 Euro weniger auf 90 Gramm, der wird bestimmt auch sehr, sehr gut sein. Wahrscheinlich schmeckt man im direkten Vergleich nochmal, dass der Premium-Tee noch ein bisschen intensiver ist, aber ich denke mal, wenn man es nicht direkt nebeneinander hält, wird man da so aus der Erinnerung, wenn man jetzt den Premium-Tee kennt und dann den klassischen grünen Tee nimmt, keinen großen Unterschied merken, würde ich mal annehmen. Dann gibt es noch wieder den Kukicha. Der ist ein bisschen billiger, klar, weil er von der Qualitätsstufe auch ein bisschen niedriger angesiedelt ist, mit 25 Euro auf 90 Gramm, eben mit Stängeln drin und weniger Koffein. Und dann gibt es noch was Interessantes, nämlich das Grünteepulver. Und das ist so die ganz alte Art, in China Grüntee zuzubereiten. Also, dass man so ähnlich wie bei Matcha den Tee einfach in das heiße Wasser schüttet, umrührt und fertig. Also wie so ein Instant-Grüntee, kann man sagen. Nur eben nicht so konzentriert wie Matcha, sondern halt für größere Mengen. Kann auch sehr interessant sein, habe ich jetzt allerdings noch nie probiert. Dann gibt es noch was ganz Neues hier, den Watanabe Instant Cold Brew Tee. Cold Brew. Leicht gerösteter grüner Tee für Kaltzubereitung. Lassen Sie sich authentisch japanisch erfrischen. Japanische Sommerfrische. Der Watanabe Instant Cold Brew Tea ist mehrfach ausgezeichnet worden und hat viele Preise gewonnen. Mit seinem überraschend intensiven Geschmack und der wunderschönen goldenen Tassenfarbe bildet er gerade im Sommer spritzige Erfrischung, authentisch japanisch. Ist bestimmt lecker. Ist auch in kleinen Teebeuteln drin und deswegen für die Zubereitung besonders komfortabel. Dann kommen hier noch ein paar Utensilien und ein Buch. Jetzt gucken wir nochmal bei Matcha, bei Icho Matcha. Da gibt es, die habe ich alle noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sehr gut sind. Da gibt es einmal den Pure, der First Class Matcha, 42 Euro auf 20 Gramm, ist natürlich auch ein Wort, aber ist bestimmt auch seinen Preis wert. Und dann haben wir noch den Ceremony, Bio Matcha Ceremony, 28 Euro auf 30 Gramm. Und den Bio Matcha Choco oder Choco, der schokoladige Matcha, 22 Euro auf 30 Gramm. Ich weiß nicht, da wäre ich eher vorsichtig, ist vom Preis her sehr niedrig angesiedelt. Könnte etwas bitter sein, wenn es schlecht läuft. Und dann haben wir noch den Bio Matcha One, 18,90 Euro auf 30 Gramm. Und den Bio Matcha Basic, 14,90 Euro auf 50 Gramm. Ja, ist ein Risiko, den zu nehmen. Könnte bitter und nicht so lecker sein. Und dann haben wir noch den Einsteiger-Matcha. Matcha Tonbo, 13,90 Euro auf 30 Gramm. Wird also immer billiger, je weiter man nach unten scrollt. Nee, gleich wird es wieder mehr vom Preis her. Aber also ich finde immer so, wenn da steht Einsteiger, es wird ja häufig so propagiert, dass man, wenn man mit was neu anfängt, erstmal die billige Version nimmt, um festzustellen, ob es einem schmeckt oder nicht und ob man sich an die höherpreisigen Produkte ranwagen will. Das finde ich insofern unlogisch, als dass jemand, der ja vielleicht jetzt sagt, er probiert mal Matcha und dann einen eher billigen Matcha probiert, doch eher abgeschreckt wird, wenn der nicht so gut ist, weil er vielleicht ein bisschen bitter schmeckt oder nicht so aromatisch und eben nicht so lecker. Das heißt, gerade für Einsteiger würde ich eigentlich empfehlen, gleich eine gute, hohe Qualitätsstufe zu nehmen, weil man sonst die Welt der ganzen leckeren Tees, die es für höhere Preise gibt, völlig verpasst und frühzeitig wieder aussteigt. Deswegen finde ich diesen Einsteiger-Modus, die Idee, dass Einsteiger erstmal billigen Tee trinken sollten, nicht logisch. Es gibt aber eine ganze Menge Matchas hier auf dieser Icho-Seite. Da gibt es noch den Koicha Matcha Suicho für 34,30 Euro. Den Deluxe Koicha Matcha Miyabi für 42,30 Euro. Und den Matcha Referenz 59,20 Euro. Referenzklasse Matcha. Ja gut, okay. Müsste man alle der Reihe nach ausprobieren, um zu sagen, welche davon wirklich gut sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so, ich sag mal, ab 30 Euro für 30 Gramm auf jeden Fall was sehr Leckeres dabei ist, gerade von dieser Seite. Weil ich hatte eigentlich von Watanabe noch nie einen Tee, der mich nicht überzeugt hätte. Ja, und wenn man dann noch auf den Reiter Watanabe-Tee klickt, dann kriegt man halt nochmal einen Auszug, dann kriegt man nochmal die 6, die ich eben auch etwas genauer dargestellt habe, eben den Shincha, den Premium-Tee, den klassischen Watanabe-Grüntee, den Kukicha, das Grüntee-Pulver und den Instant Cold Brew-Tee. Also mein Tipp wäre, wenn ihr einsteigen wollt mit Grüntee, japanischem Grüntee, dann schaut bei icho-tee.de unter japanische Grüntees bei Watanabe-Tee. Weil das sind Tees, die ich zum größten Teil kenne und die ich einwandfrei und ungehemmt empfehlen kann. Ja, okay. Damit wären wir auch mit der Tee-Shopping-Tour wieder am Ende. Und auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, diese kleine Shopping-Tour mit mir durch die Welt der Tabake und die Welt der Tees. Und wie gesagt, Icho Grüntee Watanabe, einer der besten japanischen Teebauer aller Zeiten, aus meiner Sicht, auf jeden Fall ein Versuch wert. Ansonsten wünsche ich euch, wie immer, alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet und natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke und einfach noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao.